Nichts Besseres, als dich anzubeten und zu erheben in diesem neuen Jahr mit der ganzen Gemeinde. Danke, Herr, dass du lebst und danke, dass du die Fülle des Segens mitbringst, mitgebracht hast. Ja, und ich bete, dass du uns heute begegnest durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du unser Fundament bist, auf dem wir stehen. Und dafür ehren wir dich. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Nochmal persönlich, nicht vom Video. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, hier in die Kirche zu kommen, auch wenn es draußen schneit. Schön, dass ihr zu Hause zugeschaut habt oder zuschaut. Wunderbar. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, glaube ich, für uns als Gemeinde. Dieses Jahr steht so unter der Überschrift Bau. Ganz groß, endlich kommt es in greifbare Nähe. Ganz viel Veränderungen, die anstehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem ganzen Thema und mit den Veränderungen. Veränderungen können ja dem einen irgendwie Angst machen und der andere, der kann nicht genug Veränderungen bekommen. Veränderung heißt auch immer, dass man irgendwie ja was abgibt, was aufgibt, was loslässt und dass was Neues kommen soll. Also es geht auch bei uns um Abreißen und um Neubauen oder Verändern. Und die Frage ist ja, was ist das, was bleibt? Und was der Grund ist, auf dem wir stehen. Und deswegen haben wir in der Gemeindeleitung uns überlegt, dass wir auch versuchen, dieses Jahr anhand von Predigtreihen uns durch dieses ganze Thema Bau durchzunavigieren und das auch ein bisschen geistig greifen wollen. Und so starten wir tatsächlich mit einer Predigtreihe, wo es um das Fundament geht. Was ist denn unser Fundament? Weil das soll sich ja nicht verändern durch äußere Umstände, die anders werden, durch das Gebäude, was anders wird. Wir haben ein Fundament, auf dem wir stehen. Und das sei mal vorweggenommen, das ist unser Glaube an Jesus Christus. Daran wird sich nichts ändern, ganz egal, was hier anders wird und wo wir Gottesdienst feiern die nächsten 1-2 Jahre und so. Das Fundament Jesus Christus bleibt. Deswegen ist es gut, glaube ich, da nochmal hinzuschauen und sich dieses Fundament vor Augen zu führen. Wir haben uns einen Text genommen aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes. Der Epheserbrief, der ist so aufgebaut, 6 Kapitel. Die ersten 3 Kapitel wird ganz viel darüber geredet, welche Stellung wir als Gläubige vor Gott haben. Also so die geistliche Realität, in der wir uns befinden, wer wir vor Gott sind, wer wir in Christus sind. Und dann die anderen Kapitel 4-6 am Ende, die gehen dann so in die Richtung, ja, und was sollen wir jetzt daraus tun? Wie sollen wir denn jetzt praktisch leben? Was ist denn die Konsequenz davon? Und wie sollen wir uns auch verändern lassen in das Bild von Christus hinein? So befinden wir uns jetzt am Anfang von diesem Epheserbrief im ersten Kapitel und schauen uns heute die Verse 3-6 an und machen dann in den nächsten Wochen da Fortsetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Im Griechischen geht es dann noch weiter bis Vers 14 und das ist so ein langer verschachtelter Satz. Ein Satz, total komplex, irgendwie schwierig, da eine Struktur herauszulesen und die Bibelausleger, die haben immer diesen Ansatz, die wollen Sachen ordnen, die wollen Sachen verstehen, die wollen gucken, was ist denn hier die Logik der Argumente. Und manche sagen, ja, es geht um den Ruhm Gottes, ja, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, Ruhm Gottes. Das ist das Ziel unseres Lebens, dass wir Gott Ehre bringen. Und diese Begrifflichkeit Ruhm Gottes taucht in diesem ganzen Abschnitt dreimal auf. Andere sagen, ja, es ist eine schöne Aufteilung, es geht um den Vater, es geht um den Sohn und am Ende geht es um den Heiligen Geist. Und da kann man schön Sachen sortieren. So kann man das auch machen. Wenn man den ganzen Abschnitt liest bis Vers 14, dann fällt aber meines Erachtens besonders auffällig auf, dass hier es immer um Jesus geht. Also es geht darum, wer wir in Christus sind, was wir in ihm haben, dass wir durch Jesus Christus Gesegnete sind, in dem Geliebten. Also ganz viele Begrifflichkeiten, die sich um Jesus Christus drehen. Deswegen soll das tatsächlich hier unser Fokus sein, dass wir in Jesus Christus ganz viel geschenkt bekommen haben. Und das gilt es auszupacken. Und heute habe ich uns drei Punkte mitgebracht, die wir in Jesus Christus haben. Der erste Punkt, wir sind gesegnet mit der Fülle des geistlichen Segens, so heißt es hier. Die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst unter Fülle des geistlichen Segens. So, da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel reinlegen in diese Begrifflichkeit. Was ist die Fülle des geistlichen Segens? Zum einen fällt hier vielleicht mal auf, dass hier geistlicher Segen gemeint ist und dass es jetzt nicht so sehr materieller Segen ist. Okay, das habe ich, glaube ich, in einer Predigt vor ein paar Wochen schon mal so gesagt, aber hier ist nochmal diese Bibelstelle dazu. Es geht nicht so sehr um äußere Dinge, so dass wir sagen, ja, du bist gesegnet, wenn du einen Porsche hast und wenn du deine Penthouse-Wohnung hast und wenn du deine Yacht hast und so. Und dann ist das der Segenpunkt aus Ende und wir wollen alle diesen Segen haben. Darum geht es jetzt hier nicht, sondern es geht um geistlichen Segen. Und geistlicher Segen, der geht tiefer. Geistlicher Segen, der trifft unsere wirklichen Sehnsüchte tief im Herzen und gibt eine Antwort auf das, was wir uns eigentlich wünschen in unserem Leben. Und äußere Punkte, die sind ja immer nur irgendwie so eine Show. Also, und verleiten uns irgendwie auch in eine Oberflächlichkeit hineinzukommen. Aber hier geht es um geistliche Punkte. Worin besteht geistlicher Segen? Der wird hier entfaltet, tatsächlich auch in diesen ganzen Versen bis Vers 14. Könnt ihr zu Hause schon mal vorlesen. Es geht um Gnade, es geht um Erlösung, es geht um Vergebung. Es geht um Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das werden wir in der Predigt in drei Wochen nochmal anschauen. Also es geht um geistliche Dinge, die wir geschenkt bekommen haben durch Jesus Christus. Die Fülle des geistlichen Segens. Da kannst du reinlegen, hey, mir ist vergeben worden, meine Schuld, die ist getilgt. Da kannst du reinlegen, ich bin frei geworden und frei nicht nur von Schuld, sondern vielleicht auch von Belastung, frei von Sünde, frei von Gedanken, die mich irgendwie geknebelt haben. Freiheit ist ein großer Aspekt, glaube ich. Oder Frieden. Ich bin gesegnet mit Frieden. Ich bin in Gott so verankert, dass ich jetzt nicht wie so ein Automat ticke und immer nur Frieden da irgendwie draufsteht, aber ich kann mich in diesem Frieden immer wieder hineinbegeben, selbst in stressigen Zeiten, selbst in Zeiten, die mir äußerlich Angst machen wollen, finde ich den Frieden durch Jesus Christus, weil er mich mit Frieden beschenkt. Oder Freude. Freude selbst in Herausforderungen, Freude selbst im Leid, Freude selbst in dunklen Zeiten. Das ist ein Geschenk, was hier reinfällt unter der Fülle des geistlichen Segens. Vielleicht auch, dass wir mit Gott versöhnt sind, ja, das eine, aber auch, dass wir in versöhnten Beziehungen leben können, vielleicht auch versöhnt sein dürfen mit uns selbst, mit unserer eigenen Geschichte, mit unseren eigenen Dingen, die ins Leben gefallen sind, die wir uns nicht ausgesucht haben. Ich glaube, Gott möchte uns dahin führen, dass wir mit uns selbst auch versöhnt sein dürfen mit Umständen, die nicht glücklich waren und da Frieden erleben. Gesegnet mit geistlichem Segen. Jetzt kannst du sagen, naja gut, ich bin ja gesegnet mit geistlichem Segen. Ich habe das erfahren irgendwie am 23. Oktober 1968, als ich mich bekehrt habe so. Und dann schaust du darauf immer zurück, da kam der geistliche Segen und ich feiere das so, dass es damals richtig gut war. Und dann ist es vielleicht gedanklich bei dir abgehakt, du hast den Segen in der Tasche, in deinem Rucksack oder du hast es in das Regal gestellt, in dein geistiges Regal, wo du deine Urkunde hast und da steht dann auch drauf, wann du dich bekehrt hast. Ich glaube, dass Jesus das nicht so sehr möchte, dass wir immer nur zurückschauen und sagen, ja, damals war der geistliche Segen da und ich kann mich daran erinnern und das so als punktuelles Ereignis abspeichern. Wenn hier das Wort Gottes davon spricht, dass wir gesegnet sind mit der Fülle des geistlichen Segens, dann meint das, dass wir dynamisch mit Gott diesen Segen erleben können und auspacken dürfen, immer und immer wieder neu. Auch heute und auch in diesem Jahr. Das ist keine Sache der Vergangenheit, wo wir ein für alle Mal sagen, ja, damals war es so. Sondern die Frage ist ja, wie sehr rechnest du heute mit dem geistlichen Segen, den Jesus für dich errungen hat? Hast du eine Perspektive dafür, dass du sagst, ich sehne mich nach mehr von diesem geistlichen Segen an diesem und diesem Punkt, ganz konkret? Dass du heute sagst, wenn wir vielleicht das Abendmahl nachher nehmen, Gott, begegne mir an diesem Punkt. Ich brauche dich mit deinem Segen, weil ich kann mir diesen Segen selbst nicht basteln. Ich bin abhängig von dir und ich habe eine Sehnsucht, dass du mir begegnest. Es ist also ein dynamisches Geschehen, in dem wir uns hier befinden. Rechnest du heute mit diesem geistlichen Segen? Oder wartest du vielleicht auf irgendeinen besonderen Zeitpunkt in der Zukunft, wo du sagst, naja gut, im Sommer fahre ich auf diese und jene Konferenz und so und da wird der Segen sich entfalten, aber heute hier am 5. Januar in meiner Heimatgemeinde da vielleicht nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich auf Gott einlässt. Es geht nicht um äußere Umstände, sondern es geht um deine Beziehung zu Gott. Es geht um den Geist Gottes, der in dir lebendig wird. Und der letzte Punkt hier aus diesem ersten Teil, dieser geistliche Segen, der kommt durch Jesus Christus zu uns. Durch Jesus Christus. Es ist nicht so, dass wir geistlichen Segen ohne Jesus haben könnten. Ich bringe es mal ganz auf den Punkt. Egal, wo du stehst, egal, ob du schon lange im Glauben unterwegs bist oder ob du Jesus noch gar nicht kennst und du bist spirituell suchend und du wünschst dir auch eine Form von geistlichem Segen. Der geistliche Segen liegt in der Verbindung, in der Beziehung mit Jesus Christus. Es geht nicht nur um emotionale Erfahrungen, um Sachen, die wir uns selbst einreden oder um Nettigkeiten, die man im Leben erleben kann, sondern es geht um diesen geistlichen Segen, der von Gott zu uns kommen will. Und da ist der Mittler immer Jesus Christus. Du kannst nicht ohne Jesus an geistlichen Segen kommen. Und wenn du das so denkst, dann würde ich dann Fragezeichen hintermachen und die Frage stellen, ja, was ist denn das für eine Art von Segen? Ist das wirklich dieser geistliche Segen oder ist das vielleicht irgendwie so ein Lügengebäude, was vielleicht da ist? Und was gar nicht dieser Segen ist, was vielleicht so ein Fake-Segen ist. Lass uns mal weiterschauen in diesem Bibelabschnitt. Der zweite Punkt. Wir sind in Jesus Christus erwählt vor der Erschaffung der Welt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ich weiß nicht, wie weit du zurückdenken kannst in deinem Leben. Manche Leute können das sehr weit zurückdrehen, ja, so vielleicht im Alter von 3 bis 4 Jahren und manche, die starten irgendwie später mit den Erinnerungen. Aber ich sag dir, keiner von uns kann sich zurückerinnern, als wir noch gar nicht da waren oder als die Welt noch gar nicht da war. Das geht ja gar nicht. Aber hier ist eine Aussage jetzt getroffen von Paulus, dass vor der Erschaffung der Welt schon etwas passiert ist. vor der Erschaffung der Welt, also bevor überhaupt irgendetwas da war, bevor das ganze Universum ins Leben gerufen wurde, da war schon Aktivität da, nicht bei uns, aber bei Gott. Und die Bibel spricht nicht so viel davon, was an dieser Stelle schon aktiv war. Es gibt eine Stelle in Johannes 17, Vers 24, wo Jesus zu seinem Vater betet, da sagt er, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also der Vater hat Jesus geliebt vor Grundlegung der Welt. Irgendwie auch faszinierend, dass Liebe schon vorher da war. Als noch gar nichts da war, war Liebe da in der Trinität bei Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hier steht jetzt, dass vor Erwählung oder vor Grundlegung der Welt hat Gott uns erwählt in seinem Sohn Jesus Christus, dass wir heilig und untadelig sein sollen. Das ist ein spannender Gedanke. Wir sind Erwählte von Gott. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du erwählt und Gott hat sich schon vor Grundlegung der Welt mit dir beschäftigt. Und schon vor Grundlegung der Welt hat er gesehen, dass du bei ihm sein wirst und dass du gerettet sein wirst. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich weiß, und das kann ich nachempfinden, dass es einem total gut tut, gewählt zu werden. Das Beispiel Sportunterricht, habt ihr alle vor Augen? Ja, die Mannschaften, die gewählt werden. Da waren immer die beiden Helden, die durften dann wählen. So, und dann waren da irgendwie 20, 30 Kinder. Und ich war nicht so der Sportliche. Ich war jetzt auch nicht der Letzte, der gewählt wurde. Aber bei manchen Sachen war ich war im letzten Drittel, okay? Und es hat sich nie gut angefühlt. Ich habe gedacht, boah, ne? Es wäre auch mal schön gewesen, zuerst gewählt zu werden. So, der erste Name, der gerufen wird, Nico, komm doch in mein Team. Habe ich nicht gehört. Vielleicht hast du auch solche Erfahrungen gemacht, auch Negativerfahrungen, wo du nicht gewählt wurdest. Wenn es um eine Beförderung ging in deiner Firma. Ja, und ein anderer wurde gewählt und bevorzugt und du wurdest nicht gewählt. Oder bei einer Klassensprecherwahl, ja, da hast du nicht die meisten Stimmen bekommen und wurdest auch nicht gewählt. Aber manchmal wird man vielleicht gewählt und dann denkt, boah, schön, es fühlt sich gut an, gewählt zu werden. Gott wählt uns, Gott wählt dich. Gott hat dich gewählt. Als Jesus dann auf der Erde war, hat er seine Jünger gewählt. Er hat sie berufen. Er hat gesagt, komm, Matthäus, Levi, folge mir nach. Komm, Johannes, folge mir nach. Er ist auf sie zugegangen und hat sie eingeladen. Und das entspricht dem Wesen Gottes. Jesus ist Gott und Gott macht nichts anderes. Er kommt auf uns zu und er wählt uns. Er spricht dich an bei deinem Namen und sagt, komm, folge mir nach. Komm, sei dabei. Sei dabei. Es ist gut. Es ist gut, gewählt zu werden. Wozu gewählt? Dass wir ein heiliges und untadeliges Leben führen. Ein Leben, was Gott ehrt und ihm gefällt. Also Gott hat eine Absicht mit uns. Er möchte uns irgendwo hinführen. Er möchte, dass wir ganz für ihn da sind und dass wir fehlerlos unterwegs sind für ihn. Und auch hier nochmal die Erinnerung, wir sind hier im Epheserbrief in dem ersten Teil, wo es darum geht, wie sieht Gott uns aus einer geistlichen Sicht. So kann es sein, wenn du jetzt hier denkst, Mensch, wir sind erwählt, dass wir fehlerlos und tadellos sein sollen, dass du sagst, ja, bin ich ja gar nicht. Du hast Fehler und du machst auch nicht alles richtig. Ich auch nicht. Aber die geistliche Sicht von Gott ist, das ist sein Ziel mit uns. Das ist sein Ziel, da möchte er uns hinführen. Und es geht darum, dass wir uns da hineinbegeben, auch in diesen Prozess. Und dass wir ihm das auch zugestehen, dass er uns verändern darf. Also Gott hat uns nicht erwählt, weil wir fehlerlos und tadellos wären, als Belohnung, boah toll, deswegen wähle ich dich, du bist der vollkommenste Mensch und deswegen wähle ich dich. Nein, sondern er wählt uns, die wir nicht fehlerlos sind, dass wir tadellos und fehlerlos sein sollten. Das ist seine Zielvorstellung, die er mit uns hat. Also mir macht das Mut, wenn ich auf mein Leben schaue, diese Perspektive zu haben, dass Gott an der Arbeit ist und dass er ein gutes Ziel hat der Veränderung mit mir und mit anderen. Das macht mir Mut und das gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung und Trost, weil ich weiß, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Also selbst wenn ich denke, boah, schon wieder dieselbe Baustelle in meinem Leben und ich komme da nicht klar und so, weiß ich, Gott führt mich zum Ziel und eines Tages werde ich fehlerlos und tadellos sein. Vielleicht nicht hier auf dieser Erde, aber in der Ewigkeit wird so sein, weil das ist Gottes Perspektive. Und dafür ist Jesus Christus gestorben. Vielleicht ist es gut für dich, auf dich selbst auch mal einen barmherzigen Blick zu werfen und dich auch nicht selbst zu verdammen, wenn du sagst, ja, aber ich bin ja noch fehlerhaft. Und ich habe immer noch meine Baustellen. Dann verdamm dich nicht deswegen, weil wenn du dich selbst verdammst und dich selbst klein machst und selbst denkst, Mensch, ich bin ein armer Schlumpf, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe und so, dann hast du auch keine Kraft, dann hast du keine Freude, dann wird der geistliche Segen geraubt. Dann hast du auch keine Power in dir, die Probleme anzugehen und die Baustellen zu lösen. Dann lässt du den Kopf hängen und dann bist du irgendwie gelähmt. Stattdessen hab doch einen barmherzigen Blick auf dich und sag, boah, danke Gott, dass du mich, obwohl ich meine Baustellen habe in meinem Leben, dass du mich trotzdem liebst, dass du mich trotzdem erwählt hast, dass du trotzdem an mir interessiert bist, dass Gnade da ist. Das ist eine Grundlage auch in unserem Glauben, dass wir aus Gnade leben. Nicht aus Perfektion und Vollkommenheitsdenken und so, sondern wir sind alle unter der Gnade und feiern das auch heute beim Abendmahl, dass wir Begnadigte sind. Also vertraue vielmehr darauf, dass Gott mit dir unterwegs ist, dein ganzes Leben lang, und dass er dich zum Ziel führt und dass er deine Baustellen bearbeitet durch seinen Heiligen Geist. Und vertraue dich ihm an. Also wenn du auf die Nase fällst, wenn du in Sünde fällst, wenn du Sachen nicht richtig machst, wenn du schwach bist an manchen Punkten, dann verdamm dich nicht und hab Angst davor, jetzt zu Gott zu kommen, weil du so bist, wie du bist und das nicht auf die Reihe bekommst, sondern sei barmherzig mit dir und verstehe, dass der Weg zu Gott frei ist durch Jesus Christus und dass dort bei Gott Gnade ist und Kraft zur Veränderung ist. Und in der Gemeinschaft mit Gott geschieht auch Veränderung. Aber wenn du denkst, du kommst ohne Gott klar oder du hast Angst, in seine Nähe zu kommen, weil du unwürdig bist, dann passiert auch nichts an Veränderung. Und dann hat der Feind gewonnen, weil er freut sich darüber, wenn du so bleibst, wie du bist. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen gedanklichen Exkurs reinnehmen, weil das die Bibelstelle einfach verlangt, um nochmal über dieses Thema Erwählung kurz nachzudenken. Also Erwählung, Vorherbestimmung, das ist ja ein spannendes Thema in der Theologie und auch bei vielen Christen und viel wird diskutiert. Ja, was ist denn jetzt Erwählung und was ist Erwählung nicht und sind wir jetzt alle vorherbestimmt und so. Ganz spannendes Thema. Also da kann man ja eine Doktorarbeit drüber schreiben oder zumindest ein Seminar zu geben. Deswegen, ich möchte hier nur ein paar Minuten dafür verwenden, um ein paar Grundpfeiler uns da mitzugeben, damit wir nicht so verwirrt vielleicht nach Hause gehen. Also die Bibel spricht von einer Erwählung oder Vorherbestimmung, wie an dieser Bibelstelle, haben wir gerade gelesen, von denjenigen, die an Jesus glauben. Die sind vor Grundlegung der Welt von Gott vorherbestimmt, dass sie mit Gott da unterwegs sind und dass Gott seine Geschichte mit ihnen schreibt. Das heißt, jeder, der glaubt, ist von Gott dazu erwählt worden, nicht aufgrund von unserem menschlichen Verdienst, sondern aufgrund seiner Gnade und Liebe Gottes. Die Bibel spricht allerdings nicht davon, dass Menschen erwählt sind, nicht zu glauben oder erwählt sind, Gott nicht finden zu können oder dass sie erwählt sind, nicht gerettet zu werden oder erwählt sind, Verdammnis zu erfahren. Davon spricht die Bibel nicht. Also die Bibel spricht von einer positiven Erwählung für die, die glauben, dass sie erwählt sind, dass es den Glauben zementiert und festmacht und dass Leute, die jetzt glauben, sagen, Mensch, Gott hat mich schon erwählt, bevor ich selbst auf der Erde war. Aber es gibt nicht diese doppelte Vorherbestimmung. Also die einen dahin und die anderen sind dahin bestimmt. Davon spricht die Bibel nicht. So, auf der anderen Seite gibt es jetzt aber viele Bibelstellen, die davon sprechen, dass der Mensch sich entscheiden darf und muss und dass da eine Verantwortung des Menschen ist, auch Ja zu sagen zu dem Angebot Gottes oder dieses Angebot Gottes auch abzulehnen. Das ist interessant. Also wir haben hier zwei unterschiedliche theologische Stränge, einmal dieses Thema Vorherbestimmung und auch dieses Thema Freiheit des Menschen und Verantwortung des Menschen, Selbstentscheidungen zu treffen. Und in der Theologie wird dann viel diskutiert und Leute schlagen sich dann auf die eine oder auf die andere Seite und sagen, wir sind vorherbestimmt und so. Und die anderen sagen, nein, wir haben den freien Willen und wir müssen uns selbst entscheiden und so. Und beides ist richtig an der Stelle. Und die Bibel, die hat das oft, ja, dieses Spannungsfeld von Dingen, von Polen, die wir mit unserer Logik nicht zusammenkriegen. Deswegen ist eigentlich meine Ermutigung an dieser Stelle, halte das Spannungsfeld aus. Du kannst es mit deinem Kopf nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen an dieser Stelle, wie das jetzt wirklich zusammen funktioniert. Wir können uns nur nicht das eine oder das andere aussuchen. So. Beides gilt es zu betrachten und darin auch das Gute rauszuziehen für uns, aber jetzt nicht das eine gegen das andere auszuspielen. In Freiheit dürfen wir entscheiden, welchen Weg wir gehen dürfen, ob wir Jesus nachfolgen möchten oder nicht, oder ob wir uns vielleicht sogar von Gott absagen möchten. Das liegt in der menschlichen Freiheit drin, die Gott uns gegeben hat. Dass dahinter eine göttliche Weisheit steht und dass Gott mit seiner Vorherbestimmung irgendwie auch da ist, ja, aber ich kann es nicht durchbuchstabieren. Es ist für mich ein Geheimnis, wie das alles funktioniert. Und damit muss man auch irgendwie seinen Frieden schließen. Wenn du nur das eine oder nur das andere siehst, dann kannst du dich verrennen. Dann ist das nicht die gesunde Mitte im Glauben, sondern das ist extrem so. Und dann gibt es Leute, die ganz, ganz viel über Vorherbestimmung reden und so. Und dann kommt es ganz schnell dazu, dass man dann denkt, ja, aber ich bin ja vorherbestimmt, ich bin erwählt. Und dann kommt so das Denken, ja, die anderen nicht. Also nur die, die so glauben wie ich, die sind scheinbar erwählt und die sind richtig. Und andere scheinbaren Christen oder Nichtgläubigen, die sind halt nicht erwählt. Und dann ist das so eine Überheblichkeit, auch so ein Stolz, der sich aufbaut, so ein Elite-Denken. Und das ist dann eigentlich ein Zeichen von einer Sekte. Ja, dass man denkt, ja, nur wir sind die Richtigen, kein anderer. Muss man aufpassen mit solchen Punkten. Es kann also keiner jetzt sagen, dann hat Gott mich bestimmt nicht erwählt und deswegen bin ich so, wie ich bin und habe auch keine Chance, zu ihm zu kommen. Ja? Das wäre hier ein falscher Punkt. Sondern Gott möchte, dass wir alle gerettet werden. Das sagt auch sein Wort. Und wir sollen mit Menschen reden und Menschen für den Glauben erreichen, prägen, senden, sonst wird sich vieles von uns irgendwie erledigen. Es geht darum, Menschen für Jesus zu erreichen. Aber es ist auch nicht so, dass wir sagen, ich muss in meinem Leben alles richtig machen, damit sich der Plan Gottes erfüllt. Und dann hast du den ganzen Druck bei dir. Da ist es vielleicht mal ganz gut, sich mal ein bisschen über die Souveränität Gottes Gedanken zu machen, dass er einen großen Plan hat und dass er zu seinem Ziel kommt, selbst mit deiner Fehlerhaftigkeit. Und da kannst du staunen und kannst dich darüber freuen und denken, boah Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich nehme es dankbar an und bin gespannt, wie du das alles machst. Exkurs zu Ende. Der letzte Punkt hier aus diesem Bibeltext. Wir sind in Jesus vorherbestimmt, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. In dem eigentlichen Text im Griechischen steht hier, wir sind zur Sohnschaft bestimmt. Ja? Hier die moderne Übersetzung. Der Sohn dazu, was hier auch sehr angemessen ist. Ja? Also wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und da, wo Söhne und Töchter sind, da gibt es ja auch den Vater. Also es geht weniger darum, dass wir so einen Titel bekommen, der uns jetzt würdigt, du bist Sohn Gottes. Und dann steht das da Sohn Gottes drauf und dann sagen wir, super, wir freuen uns so. Darum geht es nicht, sondern es geht um ein Beziehungsgeschehen. Söhne und Töchter Gottes haben einen Vater, Gott den Vater, und in dieser Beziehung ereignet sich ganz viel. Also es geht um die Beziehung, die uns geschenkt ist, nicht um einen Ehrentitel, so will ich das mal sagen. Und jeder, der selbst Vater und Mutter ist, wer ist Vater und Mutter hier? Ja. Und wer ist Kind? Also Kind von irgendwem? Oder war mal Kind? Besser, alle heben jetzt die Hände. Also wir wissen in dieser Beziehung, in dieser Kind-Eltern-Beziehung, das ist hier auf der Erde keine vollkommene Geschichte. Also wenn ich jetzt mein Vatersein anschaue, meine Tochter sitzt hier, ne? Ich bin jetzt kein vollkommener Vater. Also ich wünschte mir, Dinge anders machen zu können oder so, besser drauf zu sein, besser zu reagieren, aber ich bin nicht vollkommen, so sehr ich mir das auch wünsche. Und du wahrscheinlich auch nicht. Egal, wie du dich anstrengst. Und wenn du jetzt auf deine Eltern schaust, dann sagst du dir aber, die waren ja auch nicht so vollkommen. Die haben auch ihr Bestes gegeben und so. Also es ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Dieses Bild von Elternschaft, das ist unvollkommen und dadurch auch ein bisschen schwierig für dich vielleicht. Wenn es für dich auch negativ gewesen sein mag. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind durch Jesus Christus, dann haben wir einen Vater, der vollkommen ist. Vielleicht sitzt du manchmal irgendwie zu Hause in einer ruhigen Stunde und denkst, oh, ich wünschte mir, mein Vater oder meine Mutter wären so und so. Und dann malst du dir so ein Bild der Vollkommenheit. Oder es wäre schön gewesen, wenn meine Eltern das und das gemacht hätten, so und so gewesen wären oder überhaupt da gewesen wären. Gott, der Vater, er bildet dein Wunschbild, wie ein Vater sein sollte, in Vollkommenheit ab. Das heißt nicht, dass er jetzt deinem Bild eins zu eins entspricht. Er ist das Bild des vollkommenen Vaters. Ein reines Bild, also dein Wunschbild ist ja auch ein bisschen geschädigt vielleicht, ja. Aber Gott ist der vollkommene Vater, darum geht es mir. Das heißt, er ist da in seinem Wesen und er kommt auf uns zu und er umarmt uns mit seiner vollkommenen Liebe. Und wenn Jesus mit uns unterwegs ist, oder wenn Gott der Vater mit uns unterwegs ist, dann ruft er uns beim Namen und er hat die volle Aufmerksamkeit auf uns gerichtet. Auch das können wir uns nicht vorstellen. Also wir sind jetzt hier, was weiß ich, 180 Leute. Stell dir vor, da ist jetzt irgendwie so der Gott der Vater und er schaut uns an und so und dann ist die volle Aufmerksamkeit auf uns gerichtet. Dann haben wir immer das so im Blick, ja, auf die Masse, da hat er seinen Blick gerichtet. Aber Gott bekommt es ja in seiner Vollkommenheit hin, dass er seinen ganz individuellen Blick auf dich gerichtet hat. Nicht nur auf die 180, nicht nur auf die Millionen und Milliarden, sondern auf dich. Das ist doch krass. Und dieser Blick ist ja nicht gefüllt mit Bedrohung und Strafe, sondern mit Annahme, Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Wenn ich darüber nachdenke, dann tut mir das gut. dann denke ich, oh, krass. Wie viel Geborgenheit und Sicherheit da mitschwingt, in dieser Beziehung mit Gott, dem Vater, zu sein. Zu wissen, da ist ein Gott, der für mich ist und der mit mir unterwegs ist und der mich einhüllt in seine liebevolle Gemeinschaft. Ich bin Teil der Familie Gottes und ich darf an seinem Tisch essen. Und das ist dann nicht so wie so eine ewig lange Tafel und da sind dann Tausende von Leuten, die an seinem Tisch essen und ich bin dann der Hinterletzte und kriege dann auch noch ein bisschen was ab, aber ich muss mein Fernrohr rausholen, damit ich Gott den Vater sehe, sondern ich bin derjenige, der bei Gott sitzt, direkt dran bin. Vielleicht denkst du jetzt, boah, ganz schön egoistisch, Nico. Also, ich denke aber, das ist das Bild, was Gott uns hier vermitteln möchte. Wir sind direkt an Gott dran. Wir sind Söhne und Töchter. Und wir sind nicht, wir sind keine Stiefkinder, wo der böse Stiefpapa da ist und er sagt, na gut, du kriegst auch noch die Reste hier. So ist es nicht. Sondern wir sind bei Gott erste Wahl. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Knechte, Sklaven, die haben Angst vor ihrem Herrn. Die wissen nicht, was kommt. Die fühlen sich ausgenutzt und sind nicht emotional verbunden. Ich möchte dich fragen, wie ist vielleicht auch deine emotionale Beziehung zu Gott, dem Vater? Kannst du es gut hören, dass du ein Sohn Gottes bist oder eine Tochter Gottes bist? Oder ist das für dich schon zu viel, komisch? Und du denkst, ah, mit Jesus komme ich ganz gut klar. Ja, der ist so ein bisschen wie ich. Der ist mein Bruder auf Augenhöhe so. Der ist irgendwie menschlich. Aber Gott, der Vater, vielleicht ist das für dich schwierig. Ich möchte dir sagen, der Geist Gottes, der ist dir gegeben, damit du diese Sohnschaft, diese Tochterschaft greifen kannst und auch dieses Geschenk, was Jesus dir gemacht hat, dass du das in deinem Leben immer mehr auspacken kannst. Auch das wird nicht so sein, du hast dich einmal bekehrt und jetzt hast du den Geist Gottes bekommen und jetzt ist alles geregelt, sondern der Geist Gottes möchte dich in deinem Leben hier auf dieser Erde dahin führen, dass du Gott, den Vater, immer mehr erkennen kannst und lieben kannst und bei ihm immer mehr zur Ruhe kommen kannst. Schritt für Schritt für Schritt. Die Frage ist, bist du auf diesem Weg noch unterwegs so? Vielleicht denkst du, nee, das habe ich alles abgehakt, habe ich alles verstanden und so, aber vielleicht kommst du emotional gar nicht dahinter her, weil du vielleicht Verletzungen in deinem Leben hast, die nochmal anzuschauen wären. Gott, der Vater, möchte dich gesund lieben. Er möchte dir begegnen, vielleicht in diesem Gottesdienst, vielleicht in diesem Jahr, an dieser Stelle, an deinen wunden Punkten. Auch dafür ist Jesus gestorben, dass wir da tiefer eintauchen können, damit wir heil werden, immer mehr. Gott, der Vater, er möchte uns tatsächlich in seiner Nähe haben. In der Elberfelder Übersetzung, die sehr wörtlich ist, heißt es im 6. Vers, dass Gott uns vorherbestimmt hat, Söhne und Töchter zu sein für sich selbst. So heißt es da, für sich selbst. Also Gott möchte nicht nur, dass wir errettet sind, dass es uns gut geht und so, sondern er hat ein eigenes Interesse der Beziehung. Er möchte dich und mich für sich selbst bei sich haben. Nicht, weil er uns bräuchte, er kommt alleine wunderbar klar. Aber er liebt uns und er möchte, dass wir in Beziehung sind für ihn selbst. Ich möchte die Musiker schon mal nach vorne bitten. Nee? Keine Musiker, schade. Abendmahl kommt und dann kommt die Musiker. Kriegen wir auch so hin, ohne Musiker. Wenn wir über diese ganzen Themen nachdenken, in diesen Wochen, 3 Predigten werden wir hören über diesen Abschnitt, dann geht es ja immer um die Geschenke, die Jesus Christus uns gemacht hat, das Fundament. Da ist die wichtige Frage für dich, ob du dieses Geschenk von Jesus Christus schon angenommen hast. Also wir reden hier über Errettung, wir reden über Vergebung, wir reden darüber, dass wir Söhne und Töchter Gottes sein können und so. Ein ganzes Paket von Geschenken ist da, aber wir haben gesagt, dass der Mittler Jesus Christus ist. Das heißt, meine Aufgabe als Mensch ist es, jetzt Jesus Christus zu nehmen und an ihn zu glauben und zu sagen, Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue dir mein Leben an, damit auch dieses ganze Geschenkpaket auf mein Leben kommt. Wenn ich jetzt nur die Geschenke haben will, aber ich lasse hier Jesus aus und sage, ja, Jesus interessiert mich nicht, aber ich würde gerne irgendwie mit Gott unterwegs sein oder errettet werden oder ich würde Frieden in meinem Leben haben, das wird nicht gelingen. Oder nur oberflächlich, punktuell, kurzfristig, gefühlsmäßig, aber es wird in der Tiefe wird es nicht passieren können. Es geht um Jesus Christus. Deswegen ist die Frage an dich heute Morgen, die ich stellen möchte, hast du Jesus Christus schon in dein Leben gelassen? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Hast du Jesus Christus persönlich zu deinem Mittler gemacht, dass er dich mit Gott versöhnt, dass er deine Schuld vergibt? Das ist die wichtigste Frage, die es zu klären gilt in deinem Leben. Deswegen lade ich dich ein, dass du darüber nachdenkst und dass du das versuchst zu beantworten. Das kannst du heute beantworten. Vielleicht willst du auch nochmal nachdenken zu Hause und kommst damit wieder. Aber geh nicht über diese Frage hinweg, sonst bleibt alles irgendwie im Kopf und theoretisch, aber es wird für dich nicht erfahrbar. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, dass du nach dem Gottesdienst oder auch während wir dann das Abendmahl nehmen, zum Gebetspunkt gehst, zu den Mitarbeitern dort das Gebet suchst oder nach dem Gottesdienst zurückbleibst, dann können wir gerne auch persönlich nochmal sprechen und beten. An dieser Stelle bete ich auch mit uns und dann lade ich die Helfer ein, für das Abendmahl nach vorne zu kommen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass in diesen Sätzen so viel drinsteckt, dass wir kaum hinterherkommen, das irgendwie zu begreifen. Herr, ich bete, dass wir vielleicht einen Punkt mitnehmen heute, wo wir berührt sind und wo wir merken, dass du an uns arbeiten möchtest. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns berührst auf einer tiefen Ebene, und dass du uns näher zu Gott ziehst. Führe du uns mehr in das Leben hinein, was du für uns vorbereitet hast. Herr, so danke ich dir, dass du wirkst, auch wenn wir jetzt das Abendmahl zu uns nehmen. Danke, dass du uns reich beschenkt hast und dass wir das feiern dürfen an diesem Tag, am Beginn dieses Jahres. Amen.